Wer sich noch erinnern kann, der weiß, wo wir ungefähr sind. Jesaja, Kapitel 14, wieder mal Jesaja, noch lange Zeit Jesaja. Bis 66 dauert es noch eine Weile. Sind jetzt Kapitel 14 angekommen. Und in den letzten zwei Predigten ging es ja um Babylon, um die Gegend, wer sie sind, was sie getan haben. Heute sind zwei weitere Völker, die wir uns anschauen wollen. Das sind einmal die Assyrer und einmal die Philister. Zwei Völker, die in der Bibel immer wieder vorkommen. Und der Text, der für heute ist, das ist Jesaja Kapitel 14, sind zwei Abschnitte, 24 bis 32. Wenn wir auf die Karte schauen, so sind diese Länder einmal, das eine ist nordostöstlich Assyrien, Israel am Mittelmeer, nordöstlich ist Assyrien. Und im Westen, direkt am Mittelmeer, da war das Land der Philister. Und wir haben das letzte Mal schon gesehen, dass am Beispiel von Babylon, dass Gott sie zur Weltmacht aufsteigen ließ. Warum? Weil sie so toll waren. Die hatten nur einen bestimmten Sinn. Einen Zweck erfüllten die. Und zwar genau dafür, um Israel zu strafen, zu züchtigen. Und exakt für 70 Jahre. Das war die Strafe, die Gott seinem Volk auferlegt hatte. 70 Jahre Exil. Und dafür ließ er dieses Weltreich, diese Weltmacht aufkommen, um das auszuführen. Und nach Ablauf dieses 70-jährigen Exils fiel Babylon. Die gingen unter. Die wurden übernommen von einem anderen Reich, von den Medo-Persern, von Kyros. Und auch über ihn sagt Gott, auch dieser Mann war nicht zufällig erwählt worden. Auch er hat einen gewissen Zweck zu erfüllen. In Jesaja Kapitel 44, 28 steht, wo Gott sagt, der von Kyros spricht, er ist mein Hirt. Er wird alles tun, was ich von ihm will. Er wird befehlen, Jerusalem wird aufgebaut. Der Grundstein des Tempels werde gelegt. Da sagt Jesaja viele Jahre vorher, da gab es noch kein Kyros. Da gab es noch nicht mal das Babylonische, den Nebukadnezar, gab es da auch noch nicht. Das sagte er viele Jahre vorher schon. Exakt so kam es auch. Und aus dieser Sicht möchte ich auch, dass wir die heutigen beiden Völker uns anschauen. Was Gott dazu zu sagen hat. Meistens ist es ja so, dass wenn ein Volk, ein König, ein Herrscher, der zu großer Macht und Einfluss kommt, wie verhält er sich dann? Er wird ganz oft überheblich. Er kommt an einen Punkt, wo er sagt, ich hab's erreicht. Es muss niemand König sein, es können auch einfache Menschen sein, so wie wir. Wenn wir viel Erfolg im Leben haben, stehen wir in dieser Gefahr zu sagen, ich hab's erreicht, ich hab's geschafft. Und Nebukadnezar, der war nichts anderes, der war genauso. Der kam auch an diesen Punkt. Und wenn wir das Buch Daniel lesen, in Kapitel 3, da hat der König wieder mal einen Traum. Es war ja nicht der erste, der hat ja viele Träume gehabt und Daniel musste immer wieder diese Träume deuten. Und diesen Traum in Kapitel 3, da merken wir, dass Daniel, der tat sich schwer damit. Das ist doch verständlich. Denn dieser Traum, der war so gewaltig, so unfassbar, dass Daniel nicht wusste, wie er das formulieren soll. Der rang nach Worten, um diesem Mann, diesem großen König, das wiederzugeben. Und dieser Traum, der erfüllt sich in Kapitel 4, die Verse 25 und 2 bis 32. Ich lese das mal vor. Es fängt an, genauso geschah es dann mit König Nebukadnezar. 12 Monate später ging er auf der Dachterrasse seines Palastes in Babylon umher und sagte, diese großartige Stadt hier habe ich gebaut. Es ist meine Residenz. Mit meiner gewaltigen Macht habe ich das fertiggebracht. Ein würdiges Denkmal meiner Herrlichkeit. Der König hatte noch nicht ausgeredet, da ertönte eine Stimme aus dem Himmel. Hiermit wird dir die Herrschaft weggenommen, König Nebukadnezar. Du wirst aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen und musst unter den wilden Tieren leben. Man wird dir Kraut zu essen geben, wie dem Rind, und dich nass werden lassen vom Tau. 7 Zeiten werden so vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste über die Reiche der Menschen herrscht und die Herrschaft gibt, wem er will. Im gleichen Augenblick wurde das Urteil an Nebukadnezar vollstreckt. Er wurde aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen, aß Kraut wie das Rind und wurde nass vom Tau. Seine Haare wurden wie Adlerfedern und seine Nägel so lang wie die Krallen der Vögel. Nach Ablauf der Zeit erhob ich, Nebukadnezar, den Blick zum Himmel. Da kehrte mein Verstand wieder zurück und ich pries den Höchsten. Ich rühmte und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft niemals aufhört und dessen Reich in Ewigkeit besteht. Alle Bewohner der Erde sind vor ihm wie nichts. Er macht mit ihnen, was er will. Selbst das Heer des Himmels ist in seiner Hand. Niemand kann ihm werden und ihn fragen, was er da tut. Ich denke, dieser Text, der ist so unfassbar, oder? Das können wir uns nicht vorstellen. Wenn wir das auf die heutige Zeit übertragen sollten, ein Weltenherrscher, der ist plötzlich wie ein Tier. Er wird mit Gras gefüttert. Und keiner der heutigen Weltenherrscher, keiner kann sich auch nur im Entferntesten vergleichen mit diesem Nebukadnezar. Was er an Macht und an Gewalt hatte, das hat niemand heute mehr. Nicht mal im Entferntesten. Und an dem Punkt, wo er überheblich wurde, drückt Gott ihn runter. Er zeigt, wie schon im Text, ne, die mächtigen Wasser, die sind nichts. Im Gegenteil oder im Vergleich zur Gottesmacht. Kaiser Domitian ließ sich selbst Kaiser und Gott nennen. Er lebte zur Zeit Johannes, als er auf Patmos war. Er ließ sich Kaiser und Gott nennen. Er ließ Elefanten vor sich knien, um seine Macht zu präsentieren. Er ließ sich von sprechenden Papageien verehren, die natürlich vorher dressiert wurden, ne? Aber die sagen mussten, habe ich mir selbst beigebracht. Mussten die Papageien sagen, ne? Habe ich mir selbst beigebracht. Einfach somit wollte er zeigen, selbst die Tiere, die erkennen ihn als Gott an. Schönes Schauspiel. In der heutigen Zeit, denke ich, wird kein Herrscher mehr sowas behaupten oder so ein Schauspiel machen. Das ist einfach eine andere Zeit. Aber ihre Taten, die sprechen oft für sich, wie sie sich verhalten. Sie tun so, als ob, ne? Als wären sie Götter, als könnten sie alles machen, was sie wollen. Aber das können sie nicht. Sie dienen auch nur einem gewissen Zweck, nicht mehr und nicht weniger. Bei der Vorbereitung habe ich mir folgende Fragen gestellt. Es sind 4 Fragen. Ich habe mich gefragt, was sind das für Völker? Oder wer sind das überhaupt? Wie stehen sie zu Israel? Warum reagiert Gott so? Und gibt es sie heute noch? Das waren so die 4 Fragen, die mich persönlich interessiert haben. Und anhand dieser Fragen möchte ich diese heutigen 2 Abschnitte auch rangehen. Im ersten Textabschnitt geht es um Assyrien. Wie schon gesagt, die waren im Nordosten von Israel. War deren Land. Doch wer waren sie? Wo kommen sie her? Was sind das für Menschen? Wenn wir die ersten Seiten der Bibel aufschlagen, 1. Mose 10, 22, da sehen wir die Söhne Sems von Sem. Es waren Elam, Assur, Arpachshad, Lut und Aram. Das sind so die Linien, von denen die Menschheit, kann man sagen, abstammt. Sem war ja einer von 3 Söhnen Noahs, ne? Wissen wir ja. Und dann, Sem hatte dann wieder 2, 3, 4, 5 Söhne. Israel stammt von Arpachshad ab. Also Israel, Noah, Sem, Arpachshad und weiter geht es dann Richtung Israel. Assur ist der Stammvater von den Assyrern. Also da sehen wir, die haben einen gemeinsamen Vater. Das ist Sem. Es sind beides semitische Völker. Die Assyrer, die Syrer, die Ägypter meine ich auch. Nee, Ägypter nicht. Aber die Syrer gehören dazu. Und so haben die den gleichen Stammvater. Müsste man meinen, es sind Brüder, da müssen sie sich auch gut verstehen. Ne? Aber wer mehrere Jungs hat in der Familie, ist nicht immer der Fall. Die Assyrer wie stehen Sie zu Israel? Zum Brudervolk, kann man sagen. Ahas, der König von Juda, der sucht Hilfe bei den Assyrern. Zu der Zeit, als Israel, also das Nordreich, mit Syrien zusammen Krieg gegen Juda führten. Auch ein Bruderkrieg. Wieder mal. Juda, das kleine Juda, die 10 Nordstämme, die viel größer sind als er, die Syrer noch mal größer sind als er, was soll er machen? Der sucht Hilfe bei Assyrien. Und Assyrien hilft ihm auch erstmal. Das lesen wir in 2. Könige, Kapitel 16. Einen weiteren Bericht finden wir über die Assyrer im Buch Jona. Denke ich, ist auch sehr bekannt. Jona sollte ja nach Ninive gehen, um denen ein Gericht zu verkünden. Ninive ist eine Stadt in Assyrien. Und diese große Stadt, die tut Buße vor Gott und entgeht so dem Gericht. Und so finden wir ganz viele Geschichten, wo es um dieses Volk geht. Im Grunde sage ich mal, die meiste Zeit, mehr oder weniger, waren das immer Gegner, immer Feinde von Israel. Und so bedient Gott sich auch immer wieder mal der Assyrer, um an seinem Volk Gericht zu vollziehen. Die 10 Nordstämme Israels wurden von Assyrien überrannt. Die 10 Nordstämme. Das war das Ende des Nordreiches. Gott gebraucht die Assyrer, um seine Ziele zu verfolgen. Doch auch denen steigt die Macht zu Kopf, wie es so oft ist. Und eines Tages stehen sie auch vor Jerusalem, vor dem Südreich. Das Südreich hat sie erst um Hilfe gebeten gegen das Nordreich. Die haben geholfen. Nur ein Reich weiter, das war das Südreich. Die haben einfach nicht angehalten, die haben weitergemacht. Ne? Die haben die Philister überrannt, die standen auch vor Jerusalem. Und die stellen die Frage an den König, das war Hiskia zu der damaligen Zeit, die stellen Hiskia diese Frage: Wisst ihr nicht, was ich und meine Vorgänger mit den anderen Völkern und ihren Ländern gemacht haben? Haben denn die Götter der anderen Völker ihr Land vor mir retten können? Gibt es einen einzigen Gott von diesen Völkern, die durch meine Väter vernichtet wurden, der sein Volk aus unserer Gewalt befreien konnte? Und da soll ausgerechnet euer Gott euch vor mir retten können? Das ist schon überheblich, oder? Das ist schon gewagt. Diese Frage richten die Assyrer an Hiskia. Wir können uns vorstellen, dass Gottes Reaktion nicht lange auf sich warten ließ. In Jesaja 14, der heutige Abschnitt, 24 bis 27, heißt es: Jahwe, der allmächtige Gott, hat es geschworen. Wie ich es mir vornahm, so wird es geschehen. Es wird so kommen, wenn ich es beschloss. Assyriens Macht zerbreche ich in meinem Land. Auf meinen Bergen zertrete ich sie. Dann weicht ihr Joch von meinem Volk. Von seinem Nacken fällt es ab. Das ist Gottes Beschluss über die ganze Welt. Und das ist die Hand, die gegen alle Völker ausgestreckt ist. Denn Jahwe, der allmächtige Gott, setzte es fest. Wer kann ihn daran hindern? Seine Hand ist drohend ausgestreckt. Wer wendet sie wieder zurück? Das Ende des Lieds finden wir in 2. Chronik. Da ist auch die gleiche Geschichte von der anderen Seite beschrieben. Dort heißt es in Kapitel 32, 20 bis 21, König Hiskia und der Prophet Jesaja beteten deswegen. Ja, sie schrien zum Himmel um Hilfe. Da schickte Jahwe einen Engel, der jeden Wehrtüchtigen, jeden Offizier und Befehlshaber im Lager des assyrischen Königs tötete. So musste dieser mit Schimpf und Schande in sein Land zurückkehren. Und als er in das Haus seines Gottes ging, erschlugen ihn dort seine eigenen Söhne mit dem Schwert. Jesaja 37, 36, der noch ein bisschen genauer, 185.000 Mann starben von einem Engel. Das war die Reaktion Gottes auf diese Frage. Gibt es einen einzigen Gott, der euch vor uns retten kann? Nicht mal Gott, der schickte nur einen Engel. Einen Engel, das reichte völlig aus. Gott musste nicht runterkommen dafür. Was wäre passiert, wenn er mehrere Engel schickt? Ein Engel, 185.000 Mann, von oben angefangen, von den Offizieren, runter bis zum letzten Mann. Vernichtet. Später wurde Assyrien von den Babyloniern überrannt und unterworfen. Somit war deren Geschichte erstmal zu Ende geschrieben. Doch zur letzten Frage. Gibt es die heute noch, die Assyrer? Oder sind sie ausgerottet worden? Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber in der Bibel finden wir jetzt nicht ein endgültiges Urteil, dass sie ausgelöscht werden sollen. Roger Libby schreibt in einem seiner Bücher, dass das Kerngebiet des Assyrischen Reiches damals sich weitgehend mit dem Gebiet der Sunniten im heutigen Nordirak deckt. Also könnte man von ausgehen, dass diese Bevölkerung heute immer noch da ist oder deren Nachfahren. Das Gebiet der Sunniten im heutigen Nordirak. Ja, ja. Und wenn man guckt, das sind auch verschiedene Völker aus der damaligen Zeit, die heute immer noch da sind. Die nächste Aussprache, die richtet sich gegen Philistea. Wer sind die Philister? Ich denke, Philister kennt jeder Bibelleser, kennt diesen Begriff. Darüber wird noch mehr berichtet von denen als von den Assyrern. Die Philister sind Nachkommen, auch ist klar, von Noah, geht ja auch nicht anders. Noahs drei Söhne müssen ja von dem abstammen. Nur, wie wenn wir von den Assyrern gesagt haben, dass sie über Sem kommen, die Philister stammen ab von Ham, von einem anderen Bruder, vom zweiten Sohn. Ham kennen wir auch, ne? Ham, das war derjenige, als Noah betrunken war und nackt lag, war derjenige, der sich über ihn lustig machte. Und Noah verfluchte ihn. Die zwei anderen Söhne, die hatten ein Fell oder irgendwas genommen, sind rückwärts reingegangen und haben ihn abgedeckt. Und dieser hat sie etwas lustig gemacht über den Vater. Und Noah spricht den Fluch aus. Aber wenn wir das ganz genau lesen, diesen Fluch, so richtet er sich nicht direkt gegen Ham, sondern gegen Kanaan. Kanaan ist einer der Söhne von Ham. In 1. Mose 9, 24 lesen wir weiter. Ham hatte vier Söhne, Kusch, Mizraim, Put und Kanaan. Kanaan war der Vater von Sidon, Het. Sidon war sein Erstgeborener. Außerdem stammen von ihm die Jebusiter, Amoriter, Girgashiter, Hiviter, Arkiter, Siniter, Arvaditer, Zemariter, Hamatiter. Und später haben sie sich dann zu Sippen der Kanaaniter ausgebreitet. Diese Völker sind uns bekannt, oder? Wenn wir an Mose denken, das sind genau die Völker, wo Gott zu Mose sagt, die sollst du ausrotten. Das ist euer Land. Das Land dieser Völker ist dein Erbteil. Die sollst du ausrotten. Doch warum durfte Mose das nicht tun? Abraham. Er war ja als Erster in diesem Land. Abraham hat ja Gott das schon versprochen. Das ist dein Land, deins und deiner Nachfahren. Warum durfte Abraham das nicht machen? Es gab einen Grund. Der Fluch von Noah, der reichte nicht aus, um sie auszurotten. Gott sagt, das Maß ihrer Sünde ist noch nicht voll. Das Maß ihrer Sünde ist noch nicht voll. Heute nicht. Aber ich weiß, die Zeit wird kommen. Und dann? Die Philister gehören jedoch nicht zu diesen Völkern. Die haben wir hier nicht drin gefunden. Denn die Philister stammen nicht von Kanaan ab, sondern von Kanaans Bruder, von Mizraim. Und somit sind das wieder ein anderer Stamm. Wie standen die Philister zu Israel? Ich denke, die Frage oder die Antwort kennen wir. Goliath zum Beispiel, ne? Ist einer der bekanntesten Fälle, David gegen Goliath. Aber auch schon beim Auszug aus Ägypten ließ Gott nicht zu, dass diese Völker aufeinander trafen, weil es war ein sehr kriegerisches Volk. Und Israel war noch jung, die hatten keine Erfahrungen, was Kämpfen angeht. Und Gott wollte nicht, dass die abgeschreckt werden am Anfang ihrer Reise. Er ließ sie durch die Wüste gehen, damit sie nicht auf die Philister treffen. Es war schon ein sehr starkes kriegerisches Volk. Und so sehen wir auch im Alten Testament immer wieder Auseinandersetzungen und Kriege zwischen diesen zwei, Israel und die Philister. Die Philister waren, kann man sagen, eine ständige Geisel für die Israeliten und gehörten zu ihren erbittersten Feinden. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass es so viele Aussprachen Gottes gegen dieses Volk in der Bibel gibt. Wenn wir den heutigen Text lesen, in Jesaja 14, ab 28, heißt es: Im Todesjahr von König Ahas kam dieses belastende Wort. Freue dich nicht so früh, Philisterland. Zwar ist der Stock zerbrochen, der dich schlug, doch aus der toten Schlange fährt eine Natter heraus, und aus der Natter kommt ein fliegender Drache. Auf meiner Wiese weiden die Schwachen, dort leben die Armen in Sicherheit, doch deine Wurzel wird durch Hunger zerstört. Und der Drache bringt den Rest von dir um. Heult auf, ihr Tore, schrei um Hilfe, du Stadt, verzage ganz Philisterland. Eine Rauchwolke kommt von Norden her. Es ist ein gewaltiges, geschlossenes Heer. Was für eine Antwort gibt man den Boten der Philisterstämme? Jahwe hat die Grundmauern Zions gelegt. Dort finden die Armen seines Volkes sicheren Schutz. Die Philister, die haben immer wieder Zeiten des Wohlstands gehabt. Es ist nicht so, dass sie immer unterdrückt wurden oder sonst irgendwas. Sie hatten auch ihre guten Zeiten gehabt. Doch die Art und Weise, wie sie mit den Israeliten umgingen, in Hesekiel 25 zum Beispiel, heißt es: Weil die Philister sich grausam gerecht haben, mit hämischer Lust und voller Hass, um Juda aus uralter Feindschaft zu vernichten. Darum spricht Jahwe der Herr: Passt auf, ich gehe gegen die Philister vor, diese Leute aus Kreta, und rotte die Bewohner der Küstenebene bis auf den letzten Rest aus. Oder in Amos, Kapitel 1, 6, Verse 6 und 8, da sagt Gott: So spricht Jahwe, wegen drei Verbrechen, die Gaza beging, wegen vier nehme ich es nicht zurück, denn ganze Dörfer haben sie entvölkert und die Verschleppten an Edom verkauft. Ich rotte den Herrscher von Aschdod aus, den Zepterträger von Aschkelon. Ekron wird meine Hand zu spüren bekommen und der Rest der Philister wird verschwinden. Spruch Jahwes. Das ist Gottes Aussprache gegen dieses Volk, die Philister. Und so sehen wir, dass es die Philister heute nicht mehr gibt. Die sind weg, ausgerottet. Laut Wikipedia sind sie gegen Ende des 5. Jahrhunderts vor Christus als eigenständige ethnische Gruppierung verschwunden. Warum? Warum? Die Antwort haben wir gesehen, oder? Die Frage, woher kommen dann die Palästinenser heute? Wer sind das dann? Sind das nicht die Philister? Könnte man ja meinen, weil der Begriff kommt ja aus Palästina, Philister. Das Land Israel wurde von Kaiser Hadrian nach dem jüdischen Bar Kochba-Aufstand etwa 135 nach Christus in Palästina umbenannt. Also die Römer, die haben Israel in Palästina umbenannt. Damit verbunden ist die Vorstellung, dass die Benennung Palästina sprachlich auf das hebräische Original Peleshet, das Land der Philister, zurückzuführen ist. Palästina sollte somit an die Philister erinnern und Israel zusätzlich zu der schweren Niederlage demütigen und schänden. Das war der Hintergedanke von diesem Kaiser Adrian. Er wollte sie auslöschen aus den Geschichtsbüchern. Das Land der Philister, so hat er das umbenannt. Aber er war auch nur ein Mensch. Und seine Wünsche, seine Ziele, die sehen wir zwar heute immer noch, aber erfüllen werden sie sich nicht. Ich weiß nicht, was euch so durch den Kopf geht, wenn ihr diese Texte lest oder so wie heute sie hört. Also mir drängt sich immer wieder diese Frage auf: Warum handelt Gott mit bestimmten Menschen auf die eine oder andere Weise oder mit ganzen Völkern? Ich denke, keiner von uns kann wirklich Gottes Motive verstehen oder erklären. Das können wir einfach nicht. Doch eins können wir ausschließen: Er handelt nicht willkürlich, Das ist nicht so, dass der sagt, dieser muss sterben und dieser wird leben. Aus welchen Gründen noch immer. Ich habe so beschlossen. Das ist nicht Gott. Nicht der Gott der Bibel. Er ist der Schöpfer des Universums. Er ist unser Schöpfer, der uns liebt. Er sagt doch in Hesekiel 33, mir gefällt es nicht, wenn ein Schuldiger stirbt. Er will nicht den Tod des Sünders. Im Gegenteil, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Das ist Gottes Wunsch für die Menschen. Obwohl diese Worte an Israel gerichtet sind, wissen wir, dass Gott sein Volk als Licht für andere Völker gesetzt hat. Die Kerze, der Leitfaden des heutigen Gottesdienstes, ne? Israel sollte ein Licht sein für die Völker, die drumherum waren. Haben die es geschafft, die Israeliten? Ich bin extra in den Nebenraum gegangen und habe mir hier sowas geholt. So. Wo ist das Licht jetzt? Wo ist das Licht hin? Es ist nicht mehr da, oder? Es ist da, aber man sieht es nicht mehr. Und genauso ging es auch mit den Israeliten. Sie haben sich so in ihre ganzen Traditionen verstrickt, sich so mit Sünde bedeckt, dass das Licht war nicht mehr sichtbar. Es war nicht mehr da. Man konnte es nicht erkennen. Aber in Jesaja 49, Vers 6 kommt dann doch wieder das Licht zum Vorschein, das wahre Licht. Es ist zu wenig, dass du nur mein Diener bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten, zurückzuführen die Verschonten Israels. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gemacht, dass mein Heil das Ende der Erde erreicht. Wer ist dieser Mann, von dem Jesaja hier spricht? Es ist ein Sohn Israels. Nicht irgendeiner, das ist der Messias, das ist Jesus, der das Licht wieder rausgeholt hat. Ich hoffe, ich verbrenne mich nicht. Und das Licht leuchtet bis in die heutige Zeit hinein, unter seinem Volk und auch unter uns als Heiden. Gott sucht und liebt den Menschen, das ist eine Tatsache. Das sehen wir auch an den kanaanitischen Völkern. Sie werden nicht vertilgt, nur weil Noah es gesagt hat. Das Maß ihrer Sünde musste erst voll werden. Und dann wurden die bestraft für das, was sie getan haben. Und so finden wir ganz viele Beispiele in der Bibel, wo es das immer wieder zum Vorschein kommt. Mal kehren die Betroffenen zu Gott um, so wie Nebukadnezar haben wir gelesen. Er hat Gott die Ehre gegeben. Dann wissen wir von diesem Naeman, dem syrischen Hauptmann, glaube ich, war das, oder ein Kriegsmann, der auch Gott die Ehre gegeben hat. Und so finden wir ganz viele. Doch die Spielregeln, nach denen das läuft, die schreiben nicht wir Menschen, die schreibt Gott. Die hat er schon geschrieben und festgelegt. Und nur nach diesen Spielregeln funktioniert das Ganze. Und ich denke, sehr vieles hängt von der persönlichen Motivation des Volkes oder des einzelnen Menschen ab. Sehr viel. Viele Völker führten damals Krieg gegeneinander. Das war nichts Außergewöhnliches. Es heißt sogar an einer Stelle in der Bibel, zu der Zeit, wo die Völker pflegten, in den Krieg zu ziehen, glaube ich, ne? Irgendwie so. Die hatten sogar ihre Zeiten, wann sie anfingen zu plündern, ein Volk gegen das andere. Das war nicht der Punkt, das war nicht unbedingt das Problem. Doch der Punkt lag an etwas ganz anderem, ein Unterschied, wie man das macht. Wir sehen zum Beispiel einen Unterschied zwischen König Saul und König David, oder? Das ist auch ein Unterschied. Warum hat Gott mit dem einen so, mit dem anderen anders gehandelt? Es waren ja beides Könige, es waren beides Israeliten. Beide Sünder, im wahrsten Sinne des Wortes. Saul war ja eigentlich nur ungehorsam geworden. Nur ungehorsam geworden. Einmal hat er das Feuer angezündet fürs Opfer, was er nicht durfte. Und das nächste Mal sollte ein Volk auslöschen. Und er hat den König am Leben gelassen. Den König und vom besten Vieh war es übergelassen zum Opfern. Ne? Gute Motivation eigentlich dahinter. Das war der Grund, wieso Gott ihn verworfen hat. Gott hat es anders gesagt. Und er hat eigenmächtig gehandelt. Was hat David gemacht? Ehebruch? Den Mann der Frau getötet? Dann hat er noch versucht, seine Sünde irgendwie zu bedecken, indem er den Mann erst wiedergeholt hat und zur Frau geschickt hat, weil sie schwanger wurde. Ne? Damit es nachher so ist, als ob er. Ne? Er hat versucht, das zu verdrehen und zu verheimlichen und. Könnte man doch sagen, ist doch viel schuldiger als Saul. Saul war nur ungehorsam. Und David? Mord, Ehebruch und. Wo ist der Unterschied? Was interessierte Saul, als Samuel ihn darauf hinwies auf seine Vergehen? Was sagt Saul? Ehre mich vor den Israeliten. Ich sag's mal mit meinen Worten. Opfere mit mir, komm mit mir, damit das Volk sieht, dass wir zusammengehen. Das war ihm wichtig. Was macht David, als Gott ihn darauf hinweist? Er tut Buße. Er bittet um Vergebung vor Gott. Er demütigt sich. Er hat ein reuiges, bußfertiges Herz. Und das hat diese zwei Männer ausgemacht. Den Unterschied. Den einen interessierte nur er selbst. Den anderen interessierte, was Gott von ihm dachte. Später im Neuen Testament sehen wir Petrus und Judas. Ne? Petrus hat Jesus auch verleugnet. Aber er tut Buße. Judah geht hin und bringt sich um. Und so ähnlich ist es auch damals im Alten Testament gewesen. Es gab Völker, die haben einfach nur Krieg geführt, wenn man das so sagen kann. Einfach, ne? Da ist auch Blut geflossen. Aber die haben nur Krieg geführt. Über die Philister heißt es aber, weil die Philister sich grausam gerecht haben, mit himmlischer Lust und voller Hass, um Judah aus uralter Feindschaft zu vernichten. Das war die Motivation bei den Philistern. Und später, sie haben ganze Dörfer entvölkert und die Verschleppten an Edom verkauft, in die Sklaverei. Das waren die Philister und sie haben den Bogen überspannt, weit überspannt. Und somit fordern sie Gott persönlich heraus. Und ja, sie wurden ausgelöscht. Sie wurden ausgelöscht, weil sie sich gegen Gott gestellt haben. Jeder Mensch baut sein Leben selbst. Kennen wir, oder? Bis in die heutige Zeit. Jeder Mensch baut sein Leben selbst. Doch was ist das Leben? Das Leben besteht aus einer langen Reihe von Entscheidungen, die man trifft. Aus der Kindheit bis ins hohe Alter. Jeden Tag, jeden Tag. Es gibt wichtige Entscheidungen, es gibt weniger wichtige Entscheidungen. Ob ich morgens einen Kaffee oder einen Tee trinke, davon ist, ja, ändert sich nicht viel. Aber es gibt auch wichtige Entscheidungen. Und somit bauen wir unser Leben. Jeder Mensch wird in eine bestimmte Familie, Volk, Stellung und so weiter hineingeboren. Da kann er nichts dran ändern. Ich kann nicht ändern, wo ich hineingeboren werde. Das kann ich nicht. Das liegt nicht in meiner Macht. Doch, wie wir schon gesagt haben, Gott hat die Spielregeln festgelegt. Und anhand dieser Spielregeln baue ich mein Leben. Oder ich versuche es selber. Die erste Stufe des menschlichen Daseins ist die Kindheit. Sagt Gott etwas zu den Kindern, wie sie sich zu verhalten haben? Schon, sagt er. Ganz konkret. Hört es denn damit auf? Nein. Aus Kindern werden Jugendliche. Zu den Jugendlichen spricht er auch. Der sagt ihnen ganz genau, wie sie sich verhalten sollen. Aus Jugendlichen werden Eltern oder Familien, Väter, Mütter. Hört Gott auf zu reden dann? Sind sie dann an einem Punkt, wo sie selbst entscheiden dürfen? In gewisser Weise dürfen sie selbst entscheiden. Aber auch da sagt Gott ganz genau die Spielregeln, wie sie sich zu verhalten haben. In der Ehe, untereinander, zu ihren Kindern auch wiederum. Auch da gibt es genaue Anleitungen, wie Gott sich das vorstellt. Und so gibt es Verhaltensregeln in der Gemeinde, genauso Verhaltensregeln gegenüber der Regierung und so weiter und so weiter. Die Bibel sagt uns, was Gott von uns haben will. Der sagt uns das, aber er zwingt uns nicht dazu. Wir bauen unser Leben selber. Wir haben die Möglichkeit, uns daran danach zu richten. Oder wir sagen, ich mache das schon. auf meine Art und Weise. Und so gibt es ganz viele Punkte, anhand derer sichtbar wird, welche Rolle Gott in unserem Leben spielt. Mit ihm oder ohne ihn. Ohne das Blut Jesu gibt es keine Rettung. Keine Frage, das ist klar. Doch wenn Menschen sich an Gottes Regeln halten oder Nationen, empfangen sie mehr Segen, irdischen Segen, der hier auf dieser Erde wichtig ist. Auch wenn es nicht für die ewige Rettung reicht. Wenn sie ihr Leben, ihre Regierung nach Gottes Maßstaben orientieren. Genauso verhält es sich auch damit, wie ein Mensch zu Gottes irdischem Volk Israel steht. In der heutigen Zeit noch. Das ist noch nicht, das ist immer noch aktuell. Wer sein Volk angreift, der greift den Augapfel Gottes an. Dazu steht Gott. Es ist sein irdisches Volk und das wird sich auch nie ändern. Und jeder, der auch in der heutigen Zeit gegen Israel loszieht, der wird zuschanden werden. Der wird verlieren, weil er gegen Gott persönlich antritt. Und besonders im Buch Hesekiel steht immer wieder nach diesen Gerichtsbotschaften. Es endet mit den Worten, und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Das steckt dahinter. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Ich hab die Spielregeln geschrieben. Ich sage, wo es lang geht. Und das ist gut für euch. Weil das, was er für den Menschen will, ist eigentlich immer das Gute. Er will, dass der Mensch gerettet wird. Er will, dass es dem Menschen gut geht. Und so ist es für den Menschen wichtig, dass er seine Rolle, in der er steckt, dass er es wirklich annimmt. Demütig vor dem Herrn annimmt. Und sich nach den Spielregeln fügt, die Gott ihm auferlegt hat. Egal, wo wir gerade drin stecken. Ob wir Kind, Jugendlicher, Mann, Frau, König, Herrscher, egal wer. Für jeden gibt es Spielregeln. Und daran sollen wir feststehen. Sind wir aber widerspenstig, störrisch, dürfen wir, klar, dürfen wir. Aber auch mit allen Konsequenzen. Und der Unterschied. Vor Menschen können wir schauspielern. Wir können auch sagen, ich mache das so oder ich denke so und so und im Grunde lache ich eigentlich drüber. Ne? Vor den Menschen können wir schauspielern. Vor Gott, ich meine, wir können es versuchen, aber er sieht unsere Motivation. Er weiß ganz genau, wie wir denken. Er weiß genau, wie wir es meinen. Und vor Gott ist es unmöglich zu schauspielern. Da fallen alle Masken runter. Er sieht ins Herz und er weiß, wie wir es meinen. Auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite vielleicht auch erschreckend, oder? Aber wir wissen, dass er uns liebt. Er will unser Bestes. Unser Bestes hat er im Sinn. So viel zu den heutigen zwei Abschnitten. Und beim nächsten Mal, meine ich, geht es weiter mit anderen Völkern. Ich bin gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Wir stehen noch auf zum Gebet. Vater, der du bist in dem Himmel, ich danke dir, dass wir dein Wort haben dürfen. Auch wenn das so lange schon her ist, diese Geschichten, die wir heute gelesen haben, diese Ereignisse, die stattgefunden haben, Jahrtausende zurück, und doch sehen wir, wie aktuell das ist, auch für uns heute. Wir haben die Möglichkeit, du schenkst uns diese Möglichkeit, dass wir Entscheidungen treffen dürfen. Wir dürfen uns gegen dich entscheiden, auch wenn es nicht gut für uns ist, du lässt es zu, Herr. Aber du willst, dass wir mit dir leben, du willst, dass wir Gemeinschaft mit dir haben. Du hast deinen Sohn, Vater, dahingegeben, der unseren Platz am Kreuz eingenommen hat, der mit seinem Leben, mit seinem Blut für unsere Schuld bezahlt hat. Und du willst Gemeinschaft mit uns haben. Du willst, dass wir da sind, wo du bist. Und du hast einen Weg vorbereitet. Nur wir müssen das für uns in Anspruch nehmen. Du streckst die Hände zu uns aus. Und wir dürfen es nicht ausschlagen. Danke, dass deine Hände heute immer noch ausgestreckt sind. Dass in der heutigen Zeit Menschen immer noch diese Gnade für sich in Anspruch nehmen können. Um dieser schrecklichen Zeit aus dem Weg zu gehen, die auf die Menschheit zukommt. Danke dafür, dass heute noch diese Möglichkeit besteht. Schenke uns diese Kraft, diesen Mut, dass wir wirklich dieses Licht sind, helles Licht, unbefleckt von dieser Schuld und Sünde, dass wir wie ein sauberer Spiegel dein Licht spiegeln können, Herr, damit die Welt es erkennen kann, dass es dich immer noch gibt, dass du da bist, dass du deine liebende Hände ausstreckst. Schenk du Gnade dafür. Amen.